SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous.» In den USA feiern illegal Eingewanderte ihr neues Bleiberecht. «Si se puede», also «Yes, we can». Die Republikaner dagegen sinnen auf politische Rache. Ein Drittel aller Medikamente landet im Müll.
Der Hauptgrund dafür ist die mangelnde Therapietreue der Patientinnen und Patienten.
Mit Negativfolgen nicht nur für Patienten. In Zukunft Zug, Bus und Tram fahren ohne Ticket in der Tasche.
Der Kunde kann einfach einsteigen und fahren. Das gibt es noch nirgends in der Schweiz, nicht einmal weltweit.
Die Schweizerische Südostbahn präsentiert ein neuartiges Ticketsystem. Millionen in den Sand setzen mit Informatikprojekten. Das macht nicht nur der Bund, sagt der Informatiker Peter Sommerlath und erklärt.
Wenn Sie sagen, ich brauche Software, dann wird es sehr schwierig, das zu beschreiben, sodass es ein Informatiker sofort versteht und sagt, ich mache dir das morgen, hast du es.
Pannen und Pleiten bei der Softwarebeschaffung sind Thema im Tagesgespräch um 1. Rendezvous im Studio sind Ivana Pribakovic und Pascal Schmitz. Er bringt uns die Nachrichten.
In den USA werfen die Republikaner Präsident Obama vor, die Verfassung zu verletzen. Obama will rund 5 Millionen Ausländer provisorisch aufnehmen und so vor der Abschiebung bewahren. Begrüßt wird Obamas Reform in Mexiko und anderen Ländern Mittelamerikas. Von dort stammt ein Großteil der Einwanderer in den USA. Die Schweizer Staatsanwälte wollen die Rechte der Beschuldigten einschränken. Diesen werde so viel zugestanden, dass sie sich absprechen könnten. Anwälte und Beschuldigte haben heute das Recht, dabei zu sein, wenn die Staatsanwaltschaft die Beweise erhebt. Das sei vor allem ein Problem, wenn es mehrere Beschuldigte gebe, schreibt die Konferenz der Schweizer Staatsanwälte. Sie fordert deshalb eine Beschränkung der Rechte von Beschuldigten. Die Strafprozessordnung habe in diesem Punkt einen schwerwiegenden Mangel und müsse unverzüglich geändert werden, schreiben die Staatsanwälte. Die Entscheidung des Kunstmuseums Bern, ob es das Erbe des verstorbenen Kunsthändlers Cornelius Gurlitt antreten will oder nicht, sorgt für Gerüchte. Die deutsche Presseagentur meldet, das Museum habe sich für das Erbe entschieden, mit Verweis auf eine nicht genannte Quelle. Das Kunstmuseum Bern selbst erklärt zu den Gerüchten, der Stiftungsrat des Museums habe noch gar nicht entschieden. Und die Meldung der deutschen Presseagentur stimme nicht. Klarheit wird voraussichtlich erst nach der für Montag geplanten Medienkonferenz herrschen. Die Sammlung von Cornelius Gurlitt umfasst hunderte Werke, bei denen nicht auszuschließen ist, dass es sich um Nazi-Raubkunst handelt. Zürcher Lehrerinnen und Lehrer wollen, dass in der Primarschule nur eine Fremdsprache unterrichtet wird, und zwar Englisch. Eine knappe Mehrheit von rund 1200 Befragten war dieser Meinung, schreibt der Zürcher Lehrerinnen und Lehrerverband. 75% sagen, dass die zweite Fremdsprache ab der Sekundarstufe dazukommen soll. Der Verband lehnt einen Alleingang des Kantons Zürich ab. Er verlangt, dass die Kantone einen gemeinsamen Weg finden. Die Schweizerische Nationalbank bekräftigt erneut, dass sie an der Untergrenze von 1.20 Franken pro Euro festhält. Diese Untergrenze sei absolut zentral, sagte Direktoriumsmitglied Fritz Zurbrück. An der Grenze von 1.20 werde festgehalten, solange dies geldpolitisch notwendig sei. Derzeit liegt der Kurs des Euro nur ganz knapp über 1.20 Franken. Die Ukraine hat mehr als ein Drittel ihrer Goldreserven verkauft. Laut dem Internationalen Währungsfonds IWF hat das wirtschaftlich angeschlagene Land damit noch gut 26 Tonnen Gold. Die Ukraine steht wegen des Konflikts mit prorussischen Separatisten vor dem Staatsbankrott und ist abhängig von ausländischen Krediten. Gleichzeitig finden heute die Gedenkfeiern für die Proteste auf dem Maidanplatz statt. Sie jähren sich zum ersten Mal. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko legte zum Gedenken der mehr als 100 Toten einen Kranz nieder. Auch US-Vizepräsident Joe Biden nahm an den Feierlichkeiten teil. Das Wetter. Heute und morgen im Mittellandsgebiet weise Nebel mit einer Obergrenze zwischen 600 und 800 Metern. Darüber meist sonnig, nur heute ganz im Norden einige dichtere Wolken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 12 Grad.
Rendezvous. Nach undisziplinierten Kranken und euphorischen Bahnangestellten blicken wir einem Militärarzt über die Schulter bei Übungsoperationen an Puppen.
This is as close to human flesh that you can get using simulation.
Kriegschirurgie an Attrappen, die menschlichem Fleisch sehr ähneln. Und Leben mit der Zerstörung, Leben mit dem Zyklon, wie die Bewohner von Orissa mit der Bedrohung leben, die Reportage aus Indien. Doch zuerst in die USA. Endlich, etwa 5 Millionen Menschen in den USA können aufatmen, ein Teil der illegalen Einwanderer. Präsident Obama schützt Einwanderer, die seit 5 Jahren in den USA leben und deren Kinder in den USA geboren sind, vor der Ausschaffung, zumindest für 2 Jahre. Obama hat den Entscheid am Kongress vorbeigeschlauft, per Erlass. Als der amerikanische Präsident den Entscheid übers Fernsehen verkündete, saß unsere Korrespondentin Priscilla Imboden in einer Gruppe von Einwanderern in San Francisco.
Adriana Gutzmann sitzt aufmerksam im Saal der Gewerkschaft Service Employees International. Der US-Präsident redet gerade auf einem großen Bildschirm. Neben ihr sind weitere Putzfrauen, Gärtner, Fastfood-Angestellte und Einwanderungsaktivisten. Dann kommt der Satz, auf den sie alle warten. 2 Jahre Schutz vor Ausschaffungen. Nach der Rede fließen die Tränen. Gutzmann ist vor 9 Jahren aus Mexiko eingereist. Sie ist eine der rund 5 Millionen Menschen, die sich für das Programm qualifizieren. Denn ihr Sohn ist in den USA geboren und somit US-Bürger.
I'm not sure what I feel right now. I'm happy but sad and it's weird.
Sie wisse nicht, ob sie sich freuen solle oder nicht, sagt sie. Denn sie hat auch eine 10-jährige Tochter, die in Mexiko auf die Welt kam und deshalb weiterhin riskiert, aufgegriffen und zurückgeschafft zu werden. Adriana Gutzmanns Leben wird sich aber verändern.
At least I can work free and I can feel free in the country finally.
Ich bin endlich frei, einen neuen Job zu suchen, sagt die Frau, die schwarz in einem Restaurant arbeitet. Sie werde sich erstmals frei fühlen in den USA. Ganz andere Töne bei den Gegnern des Einwanderungsdekrets. Der konservative Sender Fox News warnt.
Breaking news, one Republican senator warning, get ready for anarchy.
Es drohe Anarchie, weil wütende Bürgerinnen und Bürger aufbegehren würden, hieß es. Noch ist solches nicht geschehen. Die Republikaner werfen dem Präsidenten vor, diktatorisch zu handeln und drohen, alles zu unternehmen, um ihn zu zwingen, seine Entscheidung rückgängig zu machen. Senator Ted Cruz sagte auf Fox News:
It's incumbent on Republicans in Congress to use every single constitutional tool we have to rein in a president so that the president does not become an unaccountable monarch.
Wir im Kongress müssen um jeden Preis die Gesetze und die Verfassung schützen, den Präsidenten bremsen, bevor er ein Monarch wird. Im Moment können die Republikaner aber wenig gegen das Dekret aus dem Weißen Haus tun. Sie könnten in den nächsten Monaten versuchen, dem Justizministerium das Geld zu verweigern oder die nominierte Justizministerin nicht zu bestätigen oder der ganzen Verwaltung wie im letzten Jahr das Geld zu entziehen und sie teilweise stillzulegen. Das hat ihnen aber das letzte Mal politisch geschadet. Ihre beste Chance wäre, wenn die Republikaner in 2 Jahren die Präsidentschaftswahlen gewinnen. Dies ist denn auch die Angst der Menschen, die jetzt am Programm teilnehmen möchten, dass der Ausschaffungsstopp dann zu Ende geht. Die Behörden aber wissen, wer sie sind und wo sie leben. Hermina Castellanos ist trotzdem glücklich. Die Gewerkschafterin sagt:
Hoy es un gran día y seguimos luchando para lograr una ley permanente.
Heute ist ein großer Tag. Wir werden weiter kämpfen, bis es ein Gesetz gibt, dank dem wir auf Dauer hier bleiben können. Sie beginnt zu rufen. Sí, se puede. Yes, we can.
Die Gruppe von illegalen Einwanderern um Priscilla Imboden in San Francisco feiert also den Präsidenten mit seinem einstigen Wahlspruch «Yes, we can». Die Frage an unsere USA-Korrespondentin Priscilla Imboden: Warum erlässt Obama den Entscheid ausgerechnet jetzt?
Er löst damit ein altes Wahlversprechen ein. Er hat lange gewartet, weil er gesagt hat, er hoffe, dass der Kongress da aktiv wird. Das ist nicht passiert. Die Reform ist blockiert seit anderthalb Jahren. Und dann hat er gesagt, er wird per Dekret aktiv werden und hat diesen Entscheid noch diesen Sommer aus wahltaktischen Gründen verschoben, weil einzelne Senatoren, die um ihren Sitz bangten, dies verlangten. Das hat die Immigrationslobby und viele in der Latino-Bevölkerung sehr enttäuscht. Und das versucht er jetzt wieder gut zu machen.
Wir haben es in Ihrem Bericht gehört. Jetzt schäumen dafür die Republikaner vor Wut über diesen Erlass von Obama. Wie werden Sie, die Republikaner, versuchen, diesen Entscheid zu torpedieren und für Ihre Interessen zu nutzen?
Momentan machen sie damit Stimmung. Sie sagen, Obama missachte die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, die ja im November sie, also die Republikaner, gewählt hätten. Und er führe sich auf wie ein Diktator. Sie werfen ihm vor, er gewähre eine Amnestie. Einzelne wollen konkret werden, zum Beispiel der frühere texanische Gouverneur Rick Perry möchte klagen, aber da sind die Aussichten eher schlecht, denn Obama hat vor zwei Jahren ein ähnliches Dekret erlassen, nämlich er hat jungen Menschen, die als Kinder ins Land gebracht wurden, illegal, denen hat er einen zweijährigen Ausschaffungsstopp gewährt. Da wurde dagegen geklagt, aber die Gerichte haben die Klagen abgewiesen. Was ihnen noch bleibt, ist über den politischen Weg zu versuchen, das Ganze zu torpedieren, also übers Budget die Verwaltung lahmzulegen. Es wird auch darüber nachgedacht, ob der Senat aus Trotz quasi allen Ernennungen Obamas von jetzt an die Bestätigung verweigern könnte. Aber es ist fraglich, ob eine solche destruktive Politik bei der Wählerschaft wirklich gut ankäme.
Sie haben es gesagt, Präsident Obama macht das jetzt zum zweiten Mal. Wie üblich ist es eigentlich, dass amerikanische Präsidenten auf diese Art per Dekret regieren und am Kongress vorbeientscheiden?
Es ist sehr üblich und Präsident Obama war bisher sogar bei den Dekreten zurückhaltender im Vergleich zu früheren Präsidenten. Er hat bis jetzt 194 Verfügungen erlassen und bei George W. Bush, Bill Clinton waren es mehr und auch beim aktuellen Übervater der Republikaner, bei Ronald Reagan, waren es sogar doppelt so viele. Man muss auch sagen, dass dieses Mittel begrenzt ist. Der Präsident kann damit nur entscheiden, wie die Verwaltung arbeiten soll, wie er die Gesetze umsetzen will oder eben nicht. Aber er kann keine neuen Gesetze, also keine neuen Regeln erlassen. Deshalb bleibt es auch hier bei einem vorläufigen Ausschaffungsstopp für die illegalen Einwanderer. Denn Obama hat nicht die Macht, den Immigrantinnen und Immigranten einen Pass oder eine langfristige Niederlassungsbewilligung zu erteilen.
Sagt unsere Korrespondentin in San Francisco, Priscilla Imboden. Ein Drittel aller Medikamente, die Schweizerinnen und Schweizer kaufen, landet im Abfall. Das verursacht enorme Schäden und Kosten. An einer internationalen Konferenz in Lausanne versuchen Fachleute nun, Rezepte gegen diese Verschwendung zu finden. Inlandredaktorin Sarah Nowotny.
Die junge Patientin hat eine schwere chronische Krankheit und müsste dagegen Medikamente nehmen. Gleichzeitig leidet sie unter Migräneattacken und erbricht oft. Die Folge: die Medikamente können nicht wirken. Also wirft sie die Tabletten einfach weg, ohne mit ihrem Arzt zu sprechen. Diesen Fall beschreibt Marie-Paul Schneider, Arzneimittelspezialistin und Forscherin an der Universität Lausanne.
Une patiente avec un traitement important pour une maladie chronique grave qui en parallèle de cela a des crises de migraine importantes et quand elle a des crises de migraine importantes elle vomit et elle ne sait pas comment gérer son autre traitement chronique.
Schneider erzählt noch von anderen Fällen, in denen Medikamente im Abfall landen. Es gibt zum Beispiel Patienten, die ihre Pillen absetzen, weil sie ihnen zu groß sind zum Schlucken. Wichtig ist, das sind keine Einzelfälle. Laut dem Bundesamt für Umwelt schmeißen Schweizer ein Drittel ihrer Medikamente weg oder entsorgen sie. Ausgedrückt in einem Geldbetrag heißt das, jeder wirft pro Jahr 230 Franken in den Abfall und das bei steigenden Gesundheitskosten. Mit Kollegen aus der ganzen Welt diskutiert Marie-Paul Schneider im Moment an einem Kongress darüber, wie man die Verschwendung stoppen könnte. Ihre Antworten? Erstens hilft die Technik. Ein SMS aufs Handy zum Beispiel erinnert den Patienten an seine Pillen. Zweitens müssten Ärzte und Apotheker lernen, wie man Patienten anleitet und wie man mit ihnen über Probleme rund um die Einnahme von Medikamenten spricht. Sabina De Geest, Professorin für Pflegewissenschaften an der Universität Basel, sagt,
dass eigentlich in das Curriculum auch Kompetenzen für die Unterstützung mit dem Medikamenteneinnahmen oder mit anderen Gesundheitsverhalten, dass es eigentlich Standard sein sollte.
Und drittens brauche es, wie so oft, mehr Geld. Ärzte und Apotheker müssten mehr Zeit haben, um die Patienten zu beraten und dafür entlöhnt werden, sagt Arzneimittelspezialistin Schneider.
Des études nous montrent déjà justement que si on améliore la gestion du médicament, eh bien on peut diminuer les coûts de la santé.
Studien zeigten, dass sich mit der Zeit sogar Geld sparen lasse, wenn man es zuerst in mehr Zeit für Patienten investiere. Ob die Forscherinnen mit ihren Anliegen Gehör finden, ist offen. Im Moment arbeitet das Bundesamt für Gesundheit an einem Bericht, der zeigen soll, wie man Patienten dazu bringen kann, sich an ihre Therapien zu halten. Und was ist eigentlich mit der Pharmaindustrie? Für einmal sind sich alle einig. Diese hat bereits viel unternommen, damit ihre Produkte nicht im Abfall landen. Sarah Kech vom Verband Interpharma sagt,
es gibt eigentlich heute nur noch Medikamentenpackungen, die eben der Therapiedauer entsprechen.
Jetzt liegt der Ball also bei Ärzten, Apothekern, Patienten, Universitäten und dem Gesetzgeber.
Rendezvous 14 Minuten vor 1. Auch ohne GA in den Zug steigen und losfahren, ohne sich um Fahrkarten zu kümmern. Das Ticket der Zukunft funktioniert vollautomatisch und ganz ohne Berührung. Wie das gehen soll, testet die Schweizerische Südostbahn. Eine Weltpremiere sozusagen. Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher hat es für uns getestet.
Gleis 1. Einfahrt der S4 nach St. Gallen, Rorschach.
Die Schweizerische Südostbahn ist eine Regionalbahn mit Sitz in St. Gallen. Mit ihrem Paradezug, dem Voralpenexpress, will sie das Ticketing-System in der Schweiz revolutionieren. Oder, wie SOB-Direktor Thomas Küchler sagt,
wir versuchen jetzt, die Zukunft mit einem neuartigen System abzubilden, dass der Kunde künftig sich nicht mehr um sein Billett im Voraus kümmern muss. Er kann einfach einsteigen und fahren. Das gibt es noch nirgends in der Schweiz, nicht einmal weltweit.
Das Billett aus Papier wird durch eine Gratis-App auf dem Smartphone ersetzt. Diese App registriert, wo der Passagier ein- und aussteigt und berechnet dann den Fahrpreis. Ende des Monats erhält man schließlich eine Rechnung der Südostbahn per Post. Entwickelt wurde das sogenannte Be-In-Be-Out-System, kurz BIBO, von Siemens Schweiz. Martin Fehr, Leiter des Bereichs Bahnautomatisierung, über die Vorzüge dieses berührungslosen Systems.
Sie brauchen nicht an der Jacke herumzunesteln, das Smartphone hervorzunehmen, irgendwelche Manipulationen durchzuführen. Sie tragen es einfach mit sich, alles passiert im Hintergrund. Auf der technischen Seite kommuniziert das Smartphone mit dem Zug.
Technisch ist das höchst anspruchsvoll. Das System muss erkennen, ob eine Person neben dem Zug auf der Straße fährt oder sich als Passagier im Zug aufhält. Außerdem muss noch geklärt werden, wie es um den Datenschutz steht. Deshalb wird das E-Ticket im Voralpenexpress von St. Gallen nach Luzern noch bis Ende 2016 ausgiebig getestet. Anschließend will die SOB das berührungslose Ticket der Zukunft auf ihrem Schienennetz einführen.
Ich sage immer, es kommt am Schluss fast auf ein GA à la carte raus.
Schwärmt Bahndirektor Thomas Küchler. Aber auch ihm ist klar, dass so ein System nur dann Sinn macht, wenn es in der ganzen Schweiz flächendeckend eingeführt werden kann. Bisher aber gibt es nur vereinzelte Bestrebungen, das E-Ticket voranzutreiben. In Basel testen die Verkehrsbetriebe ein solches System und im Kanton Zug wollen die SBB ihre Züge 2017 mittels Chipkarte mit E-Ticketing ausrüsten. Thomas Küchler ärgert sich über die Mehrheit des Branchenverbandes des öffentlichen Verkehrs in der Schweiz, die beim E-Ticket ein Schneckentempo anschlage. Dass die SOB nun aufs Gaspedal drücke, komme nicht überall gut an. Aber das lässt den Ostschweizer Bahndirektor kalt.
Ja, es sind gemischte Gefühle. Auf der einen Seite sieht man natürlich, dass es zukunftsträchtig ist. Auf der anderen Seite hat man etwas Mühe, dass jetzt Einzelne etwas vorpreschen. Aber ich denke, es tut dem Verband gut, wenn man hier etwas Druck macht.
Vom Branchenverband wollte niemand zu den Vorwürfen Stellung nehmen. In einer Mitteilung heißt es nur, der Test der SOB im kleinsten Rahmen mit den eigenen Mitarbeitern sei mit einem Projekt der gesamten Branche nicht vergleichbar. Ein schrittweises Vorgehen Richtung E-Ticket sei aber richtig. In diesem Sinne wird in der Ostschweiz also weiter am elektronischen und berührungslosen Ticket der Zukunft gefeilt, in der Hoffnung, schon bald eine praktikable Lösung auf die Schiene zu bringen.
Nächster Halt, St. Gallen. Dieser Zug fährt weiter nach Rorschach, Bux, Sargans.
In Indien wüten immer wieder Wirbelstürme. Im Oktober traf der Zyklon Hudhud auf Indiens Ostküste. Hunderttausende flohen, Häuser wurden beschädigt und Ernten zerstört. Dabei hatten sich die Menschen erst gerade aufgerappelt. Denn schon im letzten Jahr hat ein Zyklon Zerstörung über das Land gebracht. Wie leben die Menschen mit dieser ständigen Bedrohung und wie bereiten sie sich auf die Zyklone vor? Karin Wenger hat zwei Dörfer in Orissa besucht.
Ein Schaf pflügt in einer Lücke zwischen zwei Backsteinhütten. Hier hatte Marco Dolaveras Haus gestanden. Dann kam der Hudud und mit dem Zyklon der heftige Regen. Wir waren alle ins Schulgebäude geflohen, das aus Beton ist. Als ich zurückkam, war mein Haus eingestürzt, die Holzbalken gebrochen. Jetzt habe ich aufgeräumt. Marcos Hütte ist eine von sechs, die im kleinen Dorf vollständig zerstört wurden. Auch ein Teil der Ernte wurde vom Zyklon weggefegt. Hilfe von der Regierung kam bislang nicht. Denn das Dorf liegt weit entfernt, mitten im dichten Wald von Orissa. Das Gebiet ist unzugänglich und ein Rückzugsort der aufständischen Naxaliten. Die Bewohner leben von ihren winzigen Feldern. Viele sind unterernährt. Was wird Marco nun tun? Ich werde zum Geldverleiher gehen, genau wie letztes Jahr, als der Zyklon Phailin unsere Ernte zerstört hatte. Was jetzt von meiner Ernte übrig geblieben ist, werde ich ihm abtreten müssen. Ob er mir dann neues Geld leihen wird, weiß ich nicht. Wegen der Zyklone sind wir hier alle verschuldet. Viele haben das Dorf bereits verlassen und suchen jetzt Arbeit in der Stadt. Mehr als 50.000 Hütten und 200.000 Hektaren Landwirtschaftsland hat Zyklon Hudud im Oktober in Orissa ganz oder teilweise zerstört. Eine Fläche so groß wie der Kanton St. Gallen. Im vergangenen Jahr wütete Zyklon Phailin noch schlimmer. Umgekommen sind jedoch nur wenige. Denn seit dem tödlichen Zyklon vor 15 Jahren, der laut offiziellen Angaben 10.000, nach inoffiziellen Angaben sogar mehrere 10.000 Menschenleben gekostet hatte, hatte die Regierung einiges verbessert und unzählige Schutzgebäude gebaut. Das Dorf Balinasi ist ein Fischerdorf an den Ufern des Chilikasees. Zyklon Phailin traf es im vergangenen Jahr hart. Der See trat über die Ufer, das Dorf stand bald unter Wasser. Häuser und beinahe 30 Fischerboote wurden zerstört. Die Bewohner flohen in die Schutzräume. Später entschädigte sie die Regierung zwar für ihre Verluste, aber das Geld reichte nicht aus, um den Schaden zu decken. Das Schweizer Kinderhilfswerk Terre des Hommes half ihnen zusätzlich mit Fischerbooten, Netzen und neuen sturmsicheren Hütten und am Anfang mit Nothilfe. Mit Geld der Europäischen Kommission versuchte Terre des Hommes das Dorf zudem besser auf weitere Stürme vorzubereiten. Zum Beispiel mit einer Handpumpe, die durch einen Betonsockel erhöht wurde. Damit soll verhindert werden, dass die Pumpe bei Hochwasser verschmutzt wird. In Arbeitsprojekten bauten die Fischer zudem einen kleinen Damm, um das Dorf besser vor Fluten zu schützen. Der Klimawandel werde das Wachstum der Länder in Südasien weltweit am stärksten negativ beeinflussen, falls sich die Erdatmosphäre um mehr als 2 Grad erwärmt, heißt es in einem Bericht der Asiatischen Entwicklungsbank. Die Bewohner des Fischerdorfs Balinasi versuchen sich anzupassen, aber so eine Fischersfrau. Was können wir schon tun, wenn das Klima verrückt spielt? Wir versuchen, unser Dorf zu schützen, aber am Ende bleibt uns nur die Flucht zu den Schutzräumen oder in die Städte.
Die Reportage von Karin Wenger. Indien und der Klimawandel, das ist auch Thema der Sendung International, am Samstag um 9 Uhr auf Radio SRF 2 und um 11.30 Uhr auf Radio SRF 4 News sowie am Sonntag um 18.30 Uhr auf Radio SRF 1 und SRF 4 News. Kriege, seit Menschengedenken eine blutige und meist tödliche Angelegenheit. Moderne Kriege fordern zwar nicht mehr so viele Tote wie frühere, dafür immer wieder und immer mehr Verletzte. Ein Grund: Terroristen und Rebellen setzten oft improvisierte Sprengfallen ein. Immerhin, viele dieser Verletzten überleben heute, auch weil die Kriegschirurgie große Fortschritte macht. Fredrik Steiger konnte in Großbritannien mitverfolgen, wie Militärärzte üben, an besonderen Puppen, die dem menschlichen Körper sehr nahe kommen.
Ein ländliches Idyll irgendwo in den grünen, sanft gewellten Hügeln von Südwales. Links in einer Senke ein großer Golfplatz, ein kleiner See, rechts ein Wäldchen. Gleich davor ein feldgrünes Zelt, daneben knattert ein Stromgenerator. Im Zelt beginnt gleich eine Operation an einem Schwerverletzten. Der Chirurg, sein Assistent und die Krankenschwester legen Messer, Säge, Nadeln zurecht. Aus dem verstümmelten Körper auf der Liege quillt Blut, ein Bein ist halb abgerissen, ein gelbliches Knochenstück ragt heraus.
In effect, this is exactly the type of injury that we'd see after blast.
Es handelt sich um ein typisches Opfer einer improvisierten Sprengstoffbombe, wie sie hauptsächlich Terroristen verwenden, sagt Professor Ian Pallister. Dann macht er sich ans Werk.
So, I think we're going to start, aren't we?
Zunächst muss er den massiven Blutfluss stoppen. Das gelingt erst, nachdem noch mehrmals ein Schwall aus dem halb abgerissenen Bein kommt. Dann werden Knochensplitter entfernt. Das Team arbeitet konzentriert, völlig ruhig, äußerst speditiv. Die ganze Operation dauert nur Minuten. Bei der Kriegschirurgie muss es schnell gehen. Am Ende ist der Beinstumpf vernäht. Mit ein paar Schnitten werden die zu langen Fäden abgetrennt. Der Patient hat überlebt. Oder korrekt gesagt, der Patient hätte überlebt. Denn der Operierte ist kein echter Mensch, sondern eine fast perfekte Attrappe, erzählt Brigadier Tim Hodgetts, Oberfeldarzt der britischen Streitkräfte.
This is a state-of-the-art simulator developed by Professor Pallister, who's a civilian trauma and orthopedic.
Gemeinsam von der Armee und Experten der Universitäten Swansea und Cardiff wurde der Prototyp entwickelt.
This is as close to human flesh that you can get using simulation. And it's something that's still in development.
Es hat exakt dasselbe Gewicht, dieselbe Struktur und Konsistenz wie ein echter menschlicher Körper. Haut, Gefäße, Fett, Knochen, alles detailgetreu nachgebaut.
The bone is hard. I have an instrument. The muscles.
Kriegschirurgie ist ein grausames, aber ungemein wichtiges Handwerk. Es hat gewaltige Fortschritte erlebt. Im amerikanischen Sezessionskrieg im 19. Jahrhundert starben noch 42% der Opfer. Im Zweiten Weltkrieg waren es noch 30%, in heutigen Kriegen sind es noch 10%.
If we look into history, every significant conflict there has been substantial advances in medicine.
Sagt Brigadier Hodgetts, der selber als Feldarzt tätig war in Nordirland, Afghanistan, Kosovo und Kuwait.
It's resulted in a profound improvement in our outcomes from combat casualty care.
Kriegschirurgen retten immer mehr Menschen. Hingegen gibt es immer mehr Kriegsversehrte. Zwei Drittel von ihnen sind heute Opfer von Sprengstoffbomben. Entscheidend ist fast immer, wie rasch ein Opfer behandelt wird. Feldärzte sprechen von den goldenen Minuten, die Überleben oder Tod entscheiden. Je wichtiger das Tempo ist, umso entscheidender ist, dass Kriegsärzte üben, üben, üben. Deshalb nutzt die britische Armee neuerdings diese Körpersimulatoren.
This is how to train surgeons for war wounds, but using a simulator rather than.
Sie schafften praktisch zu 100% Echtbedingungen, ohne dass man für Übungsoperationen auf Tiere ausweichen müsse, was politisch hoch umstritten sei. Professor Pallister, der die Körperattrappen entwickelte, geht davon aus, dass künftig viele von diesen hergestellt werden.
What we'd like to do is be able to produce multiple copies of this.
Und Brigadier Hodgetts empfiehlt sie auch Streitkräften anderer Länder und der zivilen Medizin, besonders in Katastrophensituationen.
We have lessons from our current campaigns that must be moved across into.
Die Opferattrappe von Wales könnte vielerorts dazu beitragen, Leben zu retten.
Die Reportage von Fredrik Steiger. Schlechte Software ist teurer als gute. Aber dass eine Software schlecht ist, merkt man oft erst, wenn sie nicht funktioniert. Und nachdem man Millionen in den Sand gesetzt hat. Nicht nur beim Bund. Unfassbare Pannen bei der Beschaffung von Software und wie es dazu kommen kann, darum geht es jetzt im Tagesgespräch auf SRF 1 und 4 nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Pascal Schmitz.
In den USA werfen die Republikaner Präsident Obama vor, die Verfassung zu verletzen. Obama will per Dekret und damit ohne Zustimmung des Parlaments rund 5 Millionen Ausländer provisorisch aufnehmen und so vor der Abschiebung bewahren. Die Schweizer Staatsanwälte wollen die Rechte der Beschuldigten einschränken. Diesen werde so viel zugestanden, dass sie sich absprechen könnten. Die Entscheidung des Kunstmuseums Bern, ob es das Erbe des verstorbenen Kunsthändlers Cornelius Gurlitt antreten will oder nicht, sorgt für Gerüchte. Die deutsche Presseagentur meldet, das Museum habe sich für das Erbe entschieden. Dort heißt es aber, es sei noch nichts entschieden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.